Sitzen ist eine sehr angenehme Tätigkeit. Zumindest für uns Menschen. Dennoch, oder gerade deshalb, glaubt der Mensch, immer wieder aufstehen zu müssen. Laut Pascal liegt die Ursache allen Unheils allein darin, dass der Mensch nicht ruhig in seiner Kammer sitzen bleiben könne.
Sitzen ist eine sehr angenehme Tätigkeit. Zur präventiven Unheilvermeidung machten sich die Menschen deshalb sehr früh schon sehr profunde Gedanken darüber, wie man möglichst lange, möglichst ruhig und bequem in seinen vier Wänden der Tätigkeit des Sitzens nachgehen könne.
Die Ergebnisse sind beeindruckend und zeigen, dass das Stubenhockertum trotz Tourismus und Outdoor-Wahn bis heute über sehr schlüssige und bequeme Argumente verfügt. Warum sollte man beispielsweise aus einem französischen Louis XV-Sessel aufstehen? Welche Eleganz, welche Harmonie, welche Kultur umflort den in einem solchen vierbeinigen Artefakt Sitzenden?
Oder blicken wir nach England. Was macht ein etwas dürres, leicht anämisch wirkendes Member of the House of Lords zu einem raumgreifenden Ereignis? Exakt, ein raumgreifendes, kraftstrotzendes Chesterfield-Sofa, auf dem es sitzt. 2 Meter breit, 80 Zentimeter tief, animalische, rotbraune Lederpolsterung.
Und wie sollte man stundenlang über das Leben und den Tod disputieren können, ohne auf einem Wiener Kaffeehausstuhl zu sitzen, dessen grazile, um nicht zu sagen skeletöse Buchhölzer direkt aus der Werkstatt des Bondelkramers stammen könnten?
Und was wäre der Küstenpreuße ohne seinen Strandkorb, der in Wirklichkeit natürlich kein Korb, sondern eine abenteuerliche Mischung aus Schrankwand und Kinderwagen ist, in welche sich der Küstenpreis verkriecht, wenn er mal so richtig im Freien sein will?
Sitzen ist eine sehr angenehme Tätigkeit, weshalb ihr auch der Bayer seit Jahrhunderten schon frönt. Doch weder Sessel noch Sofa noch Stuhl oder Korb vertraut er sich und sein Hinterteil am allerliebsten an, sondern einer viel älteren und viel ehrwürdigeren Sitzmöbelkategorie, der Bank.
Auf ihr lebt, auf ihr entspannt, auf ihr ist er.
Bankgeschäfte, wo Bayern ausrastet, von Thomas Kernert. Erste Bank, die Bierbank.
Wer die Begriffe Bayern und Bank in einem Atemzug genannt hört, denkt automatisch an Bier. Die Welt ist sehr einfach gestrickt und die Bierbank sehr einfach konstruiert. Eine handelsübliche Bierbank besteht aus einem rund 2,20 Meter langen und 25 cm breiten Fichtenholzbrett, an dessen Unterseite nach innen einklappbare, bügelartige, meist grün lackierte Metallbeine angebracht sind. Wie der dazugehörige Biertisch besticht die Bierbank durch ein extrem minimalistisches Design, das sich ästhetisch irgendwo zwischen Winkelscharnier und Europalette bewegt. Der Durchschnittsbayer hat mit spätestens 30 Jahren so viele Bierbänke gesehen und besessen, dass er sie eigentlich gar nicht mehr sieht bzw. spürt. Jeder Kiesel in der Isar besitzt für ihn mehr Seltenheitswert als eine Bierbank. Sie auf- und abzubauen beherrscht er im Schlaf, auf ihr zu tanzen noch im Vollrausch.
Wie unhintergehbar banal und deshalb verrückt normal in Bayern der Umgang mit Bierbänken ist, bewies jüngst ausgerechnet eine Lehrerin aus Stuttgart. Mit ihrer Klasse reiste sie nach München, ging, weil das dort alle tun, auf ein sehr populäres Volksfest, suchte, weil das dort alle tun, irgendwann mit ihrer Klasse ein Bierzelt auf und stieg, weil das dort alle tun, zu vorgerückter Stunde mit ihren Schülern zum Tanzen auf eine Bierbank. Leider fiel die Bierbank dabei um und die Lehrerin aus Stuttgart mit ihr. Sie verletzte sich. Ein Arbeitsunfall? Für das Verwaltungsgericht Stuttgart keine Frage. In seiner Begründung heißt es:
Es sei derzeit durchaus üblich und sozial adäquat, dass Besucher eines Bierzelts, in dem Live-Musik dargeboten werde, kollektiv auf die Bänke stiegen und dort zur Musik tanzten. Deshalb sei es nicht zu beanstanden, dass die Lehrerin den Schülern erlaubt hätte, auf die Bänke zu steigen. Wenn aber die gesamte Gruppe auf den Bänken gestanden habe, habe die Lehrerin praktisch nicht anders gekonnt, als sich diesem Verhalten anzuschließen. Wäre sie als Einzige sitzen geblieben und hätte sie sich dem Gruppenzwang verweigert, wäre sie dadurch zwangsläufig ins Abseits geraten und hätte sich ostentativ von ihren Schülern distanziert. Das wäre mit ihrem pädagogischen Gesamtauftrag aber nicht ohne weiteres zu vereinbaren gewesen.
Hier mögen wir Bayern stutzen. Doch was uns das Stuttgarter Verwaltungsgericht sagen will, ist Folgendes. Die Bierbank ist mitnichten nur ein unsichtbares Sitzutensil, wie es die meisten Bayern seit ihrer Geburt kennen. Sie ist auch und vor allem eine Konformitätsdruck erzeugende Norm, die die Massen willenlos macht und selbst baden-württembergischen Lehrerinnen im Bedarfsfall keinen pädagogischen Spielraum mehr gewährt. Sie ist eine magische Technik, ein Zaubermittel, eine Droge, ein Faszinosum, ein Weltwunder, eine Ikone der Simplizität und der Komplexität.
Wer es nicht glauben will und neben schwäbischen Verwaltungsgerichten noch andere Belege für die Ausnahmestellung der Bayerischen Bierbank einfordert, begebe sich auf die einschlägigen Internetseiten des internationalen postmodernen Großstadtgeschmacks. Auf den ambitioniertesten von ihnen posieren heute keine aufgepolsterten Sitzmatratzen mehr und auch keine klobig repräsentativen Potenzbeweise aus tropischem Edelholz, sondern, exakt, die spartanischen Gestelle aus Bayern. Mit ihrem auf reine Funktion reduzierten Design begeistern sie den mit ländlicher Bodenständigkeit kokettierenden Stadtneurotiker. Farblich zum Teil etwas eleganter inszeniert und auch im umklappbaren Unterbau leicht modifiziert, sind sie trotzdem eindeutig als das zu erkennen, was sie sind.
Original Vintage German Biergarten Benches.
Sprich,
bayerische Bierbänke.
Unglücklicherweise jedoch ist das nicht die ganze Story. Unglücklicherweise nämlich gibt es exakt drei Dinge, die den Zauber der Bayerischen Bierbank dennoch leicht eintrüben. Da wäre zunächst einmal ihr Stammbaum, ihre Herkunft. Auch wenn die heute gebräuchliche Bierbank in ihrer genial simplen Art sehr glaubhaft den Eindruck zu vermitteln weiß, als sei sie mehr oder minder kurz nach der Sesshaftwerdung der Menschheit erfunden worden und dies nirgendwo anders als im tiefsten Herzen Altbayerns, so ist doch genau das Gegenteil der Fall. Die handelsübliche bayerische Bierbank ist ein ziemlich modernes Randprodukt. Modern insofern, als sie erst ab den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach und nach zum Einheitsinventar von Bierzelten und Biergärten avancierte. Randprodukt, weil sie nicht in Freising oder Landshut, sondern in Illertissen das Licht der Welt erblickte.
Das Städtchen Illertissen liegt, wie es der Name schon anklingen lässt, an der Iller in Mittelschwaben und klebt somit quasi an der Peripherie zu Baden-Württemberg. Von erlauchter Schönheit ist Illertissen nicht, auch wenn sein Wahrzeichen, das Föhlinschloss, recht imposant über dem Illertal thront. Wegen Konkurs verkaufte die Memminger Patrizierfamilie Föhlin das Schloss 1756 an den bayerischen Kurfürsten.
Ein anderes Schloss aus Illertissen freilich bereicherte Bayern knapp 200 Jahre später wesentlich nachhaltiger. Gemeint ist das im ortsansässigen Holzwerk Rudolf Kurz und Co. erfundene Klappmöbelschloss, mit welchem man Stahlgestelle an Holzplatten fixieren konnte. Heute ist die Firma Ruku der Mercedes unter den Bierzeltgarniturherstellern und beliefert nicht nur das Münchner Oktoberfest mit seinen Premiumprodukten.
Apropos Oktoberfest. Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist der Umstand, dass die Illertisser sehr penibel zwischen Bierzeltbänken und Festzeltbänken unterscheiden. Womit wir auch schon bei der zweiten Schwachstelle der Bayerischen Bierbank wären, dem Bierzelt. Wer je ein Bierzelt, ein richtiges Bierzelt, ein überfülltes, überhitztes, aus allen Nähten platzendes, schmatzendes und saufendes Bierzelt betreten hat, weiß, dass es in einem derartigen Bierzelt sehr vieles gibt, was das Herz des Bierzeltbesuchers höher schlagen lässt, ganz gewiss jedoch keine freien Bierzeltbänke. Will heißen, wo immer die Bierbank im Mittelpunkt des Geschehens steht, ist sie auch schon besetzt. Und dies nicht zu knapp. Normalerweise konstruiert für 4 bis 5 Erwachsene, sitzen dann bis zu 7 zu einer Gebirgswand verschmolzene Körper mit einem Gesamtlebendgewicht von gut einer Tonne auf ihr. Bierzeltbänke leiden notorisch an Überbevölkerung, was notorisch dazu führt, dass irgendwann irgendjemand stehen muss. Wodurch sie, die Bierzeltbänke, indirekt zu Stehmöbeln werden.
Noch sinnwidrigere Effekte als die sogenannten Bierzeltbänke produzieren drittens die sogenannten Festzeltbänke. Die Bretter von Festzeltbänken sind laut Angaben aus Illertissen dicker noch als die von Bierzeltbänken und ihre Untergestelle mit zusätzlichen Versteifungsrippen ausgestattet. Diese Modifikationen freilich schulden sich einem völlig sitzfremden Kontext. Im Unterschied zum Bierzelt findet im Festzelt überhaupt keine Sitzveranstaltung mehr, sondern eine Tanzveranstaltung statt. Wodurch die in einem Festzelt zum Einsatz kommende Festzeltbank vornehmlich als Tanz- bzw. Turngerät verwendet wird. Die Festzeltbank hat den unmittelbaren Kontakt zu Lederhosenböden längst verloren. Sie kommuniziert fast nur noch mit den Sohlen von Haferlschuhen.
Summa summarum bedeutet dies, wer die Begriffe Bayern und Bank in einem Atemzug genannt hört, sollte sich vom Bier nicht gleich auf eine falsche Fährte locken lassen. Gerade weil der gemütlich auf einer Bank sitzende Bayer durchaus zum Inventar der weiß-blauen Ikonografie gehört, ist es wenig ratsam, ausgerechnet in einem Bier- bzw. Festzelt nach ihm zu suchen. Auch die Illertisser Bierbank war übrigens ursprünglich mitnichten für Bierexzesse angedacht. Mittelschwaben ist Weinland, weshalb die Bierbank auf Weinfesten Premiere feierte.
Wer dem bayerischen Bankwesen ernsthaft auf die Spur kommen will, sollte sich womöglich von ganz anderen Dingen berauschen lassen. Zum Beispiel von Gebeten, Chorälen und Weihrauch. Wer denkt bei Bayern und Bank mit etwas Abstand nicht auch an die bayerische Kirchenbank? Selbstverständlich verdankt sich die bayerische Gläubigkeit einer starken kirchlichen Führung. Doch mindestens ebenso substanziell gehört das Fußvolk des Glaubens zur Kirche. Und dieses sitzt Sonntag für Sonntag wo?
Zweite Bank, die Kirchenbank.
Erster und sinnfälligster Unterschied zwischen Kirchen- und Bierbank: Kirchenbänke verfügen über mehr Masse. Sie sind keine Hallodris, keine flüchtigen Zeltbewohner, die in gestapelter Formation von Kirta zu Kirta übers Land ziehen, sondern ernsthafte und solide Zeitgenossen. Sie stehen nicht auf metallenen Klappfüßen, sondern auf felsenfesten Prinzipien und ebensolchen Massivholzpodesten. Ihre Wucht ist Programm. Eine Kirchenbank, oftmals 6 oder 7 Meter lang, lässt sich nicht so einfach verrücken, geschweige denn stapeln.
Wer eine bayerische Barockkirche betritt, schaut trotzdem zunächst einmal automatisch nach oben, ins Tonnengewölbe, wo der Stuck Amok läuft und die Farben Koloratur singen. Die wortkarg in sich ruhenden Kirchenbänke bemerkt man kaum. Und dennoch gehören sie dazu, möblieren den Sakralraum und sorgen mit ihrer zeilenförmigen Gradlinigkeit für einen gewissen Kontrapunkt zum orgiastischen Sturm der Ranken und Rokaillen.
Darüber hinaus wissen bayerische Kirchenbänke sehr genau, welch bedeutende Rolle sie im sakralen Betrieb spielen. Ohne Kirchenbänke wäre der Vollzug eines katholischen Gottesdienstes heute kaum noch denkbar. Liturgisch vorgeschriebene Körperhaltungen, Sitzen, Stehen, Knien, benötigen die Kirchenbank. Nur auf einer Kirchenbank kommt man in den Himmel.
Fest auf dem Boden stehend, zum Himmel hinführend, sind ihnen alle Schwächen und Gebrechen der Menschen bekannt. Generationen von Vätern, Müttern, Söhnen und Töchtern haben auf ihnen gesungen und gebetet. Generationen von ihnen haben ihre dicken oder dünnen, feisten oder knöchrigen, alten oder jungen Hinterteile auf sie gedrückt, sind als Kinder gekommen und als Greise gegangen. Der Kirchenbank kann der Mensch nichts vormachen. Für sie sind alle Menschen gleich.
Theologisch formuliert: Wer auf einer Kirchenbank Platz nimmt, ist kein König, kein Aldi-Kunde, kein Ministerpräsident, kein Arbeitssuchender, sondern zuallererst Mensch. Und Menschen sind, dies weiß die Kirchenbank besser als jedes andere Sitzgerät, Sünder. Als Adam und Eva der Sünde anheimfielen, bemerkten sie erstmals, dass sie nackt waren. Auf der Kirchenbank sitzen demnach stets nackte Menschen.
Weshalb man sich, zumindest früher, zur Sonntagsmesse ganz besonders penibel in Schale warf. Auf der Kirchenbank kam man zusammen, saß Seite an Seite, sah sich und wurde gesehen, gemustert, gewogen. Jeden Sonntag fand auf der Kirchenbank ein kleines, jüngstes Gericht statt. Die Magd warf ihr sauber gewaschenes und gebügeltes Leinengewand in die Waagschale, die Großbäuerin ihr Seidendirndl und der Bürgermeister sein Charivari.
Zur vermeintlich höheren Ehre Gottes stellte man aber auch gerne sein Gesicht zur Schau. Jedes Seidendirndl, jeder Sonntagsanzug benötigt ein entsprechendes Sonntagsgesicht. Selbstverständlich ganz dem liturgischen Kalender angepasst. Optimistisch, fröhlich, würdig, demütig, zurückhaltend, in sich gekehrt, andächtig, betroffen, trauernd, unschuldig. Der Variantenreichtum der bayerisch-katholischen Sonntagsmimik gehört längst zu den Highlights der menschlichen Gesichtsakrobatik, weshalb Kenner der Materie seit langem schon fordern, ihn, den Variantenreichtum und sie, die bayerisch-katholische Sonntagsmimik, als immaterielles Weltkulturerbe von der UNESCO schützen zu lassen.
Dann wurde eine Messe gelesen. Die dauerte so lange, dass es mir fad wurde. Ich schaute zum Onkel Hans hinüber, der in seinen Hut hineinsah und sich räusperte und am Kopf kratzte. Dann sah er, dass ich ihn anschaute, und er blinzelte mit den Augen und deutete mit dem Daumen verstohlen auf die Tante Frieda hinüber. Und dann fletschte er mit den Zähnen, wie sie es immer macht. Ich konnte mich nicht mehr halten und musste lachen. Der Bruder von Bindinger klopfte mir auf die Schulter und sagte, ich soll mich anständiger betragen. Und Tante Gusti stieß Tante Frieda an, dass sie zu mir herübersah. Und dann schauten alle zwei ganz verzweifelt an die Decke und schüttelten ihre Köpfe.
Zugegeben, Messen überfordern die Konzentrationsfähigkeit des Fußvolkes mitunter gewaltig. Nicht nur Ludwig Thoma machte diese Erfahrung in seinen Lausbubengeschichten. Seit Jahrhunderten schon schweift der menschliche Geist, die menschliche Seele, das menschliche Auge deshalb ab. Sowohl im Stehen als auch im Knien, vor allem aber im Sitzen geht der innere paschalsche Schweinehund des Menschen auf Wanderschaft. Blicke werden geworfen, Zeichen gemacht, Gedanken erwogen und wieder fallen gelassen.
Vor allem die Jugend hatte früher, als man des Sonntags noch Anzüge zu tragen pflegte, auf der Kirchenbank eine Menge zu erwägen und zu bedenken, galt es doch, sich möglichst früh schon im lokalen Genpool nach potenziellen Reproduktionskandidaten umzusehen. In der Kirche bestand dazu die beste Gelegenheit.
Geld hat er ja, der Sohn vom Sonnenbichlerhof, und seine untere Rückenmuskulatur macht einen strammen Eindruck. Doch dieser Hinterkopf, kann man einen derart flachen Hinterkopf lieben und achten, bis dass der Tod euch scheidet?
Und die Theresa in der dritten Reihe, dieses Gschau, so allerliebst und ganz dem Heiland zugewandt. Ein Mädchen, das so schauen kann, wird auch als Frau ihren Herrn und Meister erkennen. Andererseits, vielleicht ist sie ja schon für immer und ewig an den Gekreuzigten vergeben und wird, wenn nicht Nonne, so eine lebenslängliche Betschwester.
Und auch die älteren Semester streiften kirchenfremde Gedanken, seien sie geschäftlicher, familiärer oder alimentärer Natur. Was wärmt schöner als eine dampfende Leberknödel- oder Grießnockerlsuppe mit gelben Rüben und hauchdünnen Rindfleischscheibchen? Gefolgt vielleicht von einem Sauerbraten oder einem Rezimer mit Preiselbeeren.
Auf der bayerischen Kirchenbank ging man radikal in sich. Sie war ein Ort aufrichtiger Selbsterforschung. Und wenn der örtliche Kirchenchor dann ganz besonders ambitioniert und lange sang und der Pfarrer anschließend ganz besonders ambitioniert und lange predigte, dann konnte es schon geschehen, dass sich von ganz hinten ganz sanft und leise der Sohn der Nacht und Bruder des Thanatos näherte und seine Hände ganz sanft und leise auf des Kirchenbanksitzers Schultern legte.
Selbstverständlich wäre es ungerecht, die Kirchenbank an dieser Stelle einer wie auch immer gearteten Mitschuld an der Sünde des Kirchenschlafes zu bezichtigen. Dafür ist und war sie nie konstruiert. Zwar besitzt sie tatsächlich eine Lehne, aber mitnichten zur Entspannung, sondern zur Abschreckung. Kirchenbanklehnen wollen nicht, dass man sich behaglich zurücklehnt und in einen meditativen Zustand verfällt. Sie wollen, dass man eine servile Haltung und einen demütigen Geist annimmt. Kirchenbanklehnen sind keine Gastgeber, keine Oberkellner, keine Schlafwagenschaffner, sondern strenge Pädagogen.
Zum pädagogischen Konzept von Kirchenbänken gehört es deshalb auch, dass der Kirchenbanksitzer im Winter gotteserbärmlich friert. Kälte härtet ab, Kälte vertreibt Müdigkeit, Kälte erinnert an die theologische Nacktheit des Fleisches. Über Jahrhunderte hinweg sank die Körpertemperatur der betenden Menschheit in Bayern an Sonntagen rapide ab. auf das der Sohn der Nacht und Bruder des Todes in Gotteshäusern keine Territorialgewinne erziele. Kirchenbankheizungen haftet bis heute etwas Ketzerisches an.
Und dennoch war er, der Sohn der Nacht und Bruder des Thanatos, ein fleißiger Kirchenbesucher. Bereits in der Bibel, Apostelgeschichte 20, Vers 9, hatte er einen denkwürdigen Auftritt. Eines Abends, um das Jahr 50 nach Christus, versammelte sich die Christengemeinde von Troas, gelegen in der heutigen Nordwesttürkei, in einem mehrstöckigen Haus. Der Apostel Paulus war vor Ort und hatte Wichtiges mitzuteilen.
Es saß aber ein Jüngling mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in tiefen Schlaf, dieweil Paulus so lange redete, und ward vom Schlaf überwältigt und fiel hinunter vom dritten Stock und ward tot aufgefunden.
Was lernen wir daraus?
Mit einer Kirchenbank wäre das sicherlich nicht passiert.
2001 erhielt der albanische Künstler Andrei Sala auf der Biennale von Venedig den Young Artist Prize für eine Videoinstallation, die einen alten, nach vorne gebeugten Mann zeigt, der auf einer Kirchenbank im Mailänder Dom sitzt und sehr intensiv mit dem Schlaf ringt. Immer wieder droht er zur Seite oder nach vorne hinweg zu kippen, kann sich aber stets irgendwie fangen. Die Kirchenbank stützt ihn, wenn auch nur notdürftig. Salas Arbeit trägt den Titel Uomo Duomo. Uomo heißt Mann bzw. Mensch, Duomo, Dom.
Dass der Kirchenschlaf in den Zeiten zwischen dem Apostel Paulus und dem Videokünstler Sala weit verbreitet war und insofern regelmäßig zum Stein des frommen Anstoßes avancierte, belegen zahlreiche Mahnschriften, die sich aufs Schärfste mit diesem Phänomen auseinandersetzten. Eine von ihnen stammt von Ahasverus Fritsch, einem Kirchenlieddichter der Barockzeit und Verfasser der 121 himmelsüßen Jesuslieder.
Dass das heutiges Tags sehr gemeine Schlummern und Schlafen unter der Predigt des göttlichen Worts und dem öffentlichen Gottesdienste eine Sünde sei, bedarf keines besonderen Beweises. Wer nur ein wenig in sein Herz geht und erwäget, zu was Ende man in den Tempel des Herrn gehen und dem Gottesdienste beiwohnen soll, der wird bald finden, dass der Kirchenschlaf gar gewiss böse und sündlich sei. Zudem ist der Kirchenschlaf ärgerlich. Die Kirchenschläfer ärgern ihre Nebenchristen, die nahe um sie sitzen, wenn sie vor Augen sehen, wie bald dieser, bald jener den Kopf hänget, schläfet und schnarchet, wodurch denn der Nachbar itzuweilen zum Schlaf auch gereizet und veranlasset wird. Wehe aber dem, der Ärgernis gibt, saget der Heiland in Matthäus 18, Vers 7.
Als Hilfsmaßnahme gegen die Heimtücken des Kirchenschlafs empfahl der Autor der 121 himmelsüßen Jesuslieder Wachpersonal, das besonders während der Predigten nach Schläfern Ausschau halten solle, um diese durch etwas Anrühren aufzuwecken. Auf die Idee, den wortführenden kultischen Amtsträgern einen etwas strafferen und flotteren Vortrag anzuempfehlen, kamen erst spätere Generationen von Kirchenmännern, so zum Beispiel der Bamberger Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger, von dem der schöne Satz stammt:
Ein Kanzelredner darf über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten.
Als Alternative zum Einsatz von Schlafkontrolleuren schlug unser Kirchenlieddichter und Kirchenschlafrichter Ahasverus Fritsch noch vor, dass die Gemeinde
die Predigt nicht sitzend, sondern stehend anhöret.
Predigten im Stehen anhören? Geht das ohne schwere Verletzungen? Wofür bräuchte man dann noch Kirchenbänke? Seit wann gibt es überhaupt Kirchenbänke? Seit der arme Eutychus aus dem Fenster fiel? Sicherlich nicht. Paulus erweckte Eutychus noch am selben Abend wieder zum Leben. Solange die Prediger ihre Kollateralschäden selbst bereinigten, bedurfte es keiner weiterführenden Maßnahmen.
Auch in Bayern waren die Kirchen deshalb jahrhundertelang unmöbliert. Tabula rasa. Das Kirchenvolk stand oder kniete. Eine andere Körperhaltung stand nicht zur Debatte. Erst ab dem Ende des 14. Jahrhunderts tauchten in einigen Kirchen dann sporadisch erste Sitzgelegenheiten auf. Zu massiven Kirchenbänken wuchsen sich diese Gelegenheiten freilich nicht vor dem 16. Jahrhundert aus.
Und dies nicht wegen Paulus, sondern wegen Luther. Es waren die evangelischen Territorien Deutschlands, welche für die Verbreitung des sogenannten Laien- bzw. Volksgestühls sorgten. Es war ein vor allem dem gepredigten Wort verpflichtetes Christentum, das den Empfängern dieses Wortes die Möglichkeit einräumte, im Sitzen zu lauschen. Aus der kreuz und quer durcheinander stehenden Schäfchenherde wurde so ein zeilenförmig in Reih und Glied sitzendes und manchmal eben auch schlafendes Kirchenpublikum.
Stehen wollte bald schon niemand mehr, auch kein Katholik. Stehen war für arme Leute. Wer etwas auf sich hielt, saß und zahlte dafür. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war es ganz normal, sich seinen Stammplatz im Kirchengestühl zu mieten. Für einen Sitzplatz in der Pfarrkirche von Windsheim beispielsweise zahlte der Hotelier Simon Kraft noch 1903 3 Mark und 45 Pfennige plus 50 Pfennig Zuschreibgebühr. Dies belegt eine im Museum Kirche in Franken zu bewundernde Originalquittung. Und wer beispielsweise die St. Peter- und Paul-Kirche von Mittenwald besucht, wird dort auf jedem Platz ein Namensschildchen mit Hausnummer und teilweise sogar mit Berufsangabe antreffen. Da saß die Anna Schantl, Organistengattin. Dort der Johann Wörnle, Gärtnereibesitzer. Und dort die Susanne Weineisen aus der Hochstraße 5. Wer so fleißig saß und zahlte, durfte sich schon einmal ein kleines Nickerchen leisten. Zumal es der Herr den seinen ja bekanntlich auch im Schlaf gibt.
Ein halbes Jahrtausend nach Luther kann man es deshalb ruhig zugeben. Die erzkatholische bayerische Frömmigkeit kommt heute unter anderem deshalb so ausgeschlafen und selbstbewusst daher, weil sie seit Jahrhunderten auf Ketzerbänken schnarcht.
Dritte Bank, die Küchenbank.
Wir leben in einem Stuhlzeitalter. Der Stuhl ist die ideale Sitzapparatur für das Individuum. Wer auf einem Stuhl sitzt, sitzt allein auf ihm. Er muss nicht teilen. Auch wenn er nicht in einem Echtleder-Chefsessel residiert, bleibt seine Würde unangetastet.
Und selbst auf festmontierten Stühlen, sei es im Kino, im Theater, im Auto, im Flugzeug, sind wir Individuen. Der Raum zwischen den beiden Armlehnen und der Rückenlehne ist, solange wir ihn wärmen, unser Raum. Und verschafft uns dadurch, dass er sich als unser Stuhlraum klar von anderen Stuhlräumen neben, hinter oder vor uns unterscheiden lässt, Distanz. Distanz ist das Schlüsselwort. So wenig wir wollen, dass uns jemand zu nahe tritt, so wenig und noch viel weniger wollen wir, dass uns jemand zu nahe sitzt. In der Business Class von Flugzeugen zahlen wir allein für Sitzabstand und Sitzbreite horrende Summen.
Doch nicht nur räumliche Distanz lässt sich durch Stühle erzeugen, sondern auch und vor allem gesellschaftliche. Der Business-Class-Sitz verkündet es laut und deutlich. Wer Co. der Co. Die städtische Oberschicht bevorzugt soziologischen Untersuchungen zufolge bei Tisch einen auffällig größeren Stuhlabstand als die ländliche Unterschicht. Die Spitze des gesellschaftlich distanzierenden Stuhls, den Stuhl der Stühle, bildet seit Jahrtausenden der Thron. Seine Sitzabstände sind unendlich, da es auf seiner Ebene weder vor noch hinter noch neben ihm weitere Stühle geben kann. Der Thronsaal von Schloss Neuschwanstein versucht dies in aller Bescheidenheit architektonisch anzudeuten. In einer erhöhten, vergoldeten Apsis, zu der 9 breite, pathetische Marmorstufen emporführen, ahnt man etwas von der bestuhlten Majestät des Märchenkönigs, ohne dass auf der 10. Stufe ein Stuhl stünde.
Natürlich sehnen wir uns auf der anderen Seite auch nach Nähe. Aber nicht mit jedem und ganz bestimmt nicht überall. Nähe steht deshalb vor allem im privaten Bereich auf dem Programm, in dessen emotionalem Zentrum meist eine überdimensionale Couchgarnitur thront. Auf dem Sofa kann man sitzen, liegen, schläzen, alle Viere von sich strecken. Es schreibt weder Sitzhaltung noch Sitzplatz vor. Erhältlich in 1001 Ausführung erzählt es 1001 Märchen von der Intimität des Privaten. Alle Formen, Farben und Materialien sind gestattet. Wobei vornehmlich das Weiche, Gepolsterte, den menschlichen Körper in jeder Lage geschmeidig auf- und annehmende präferiert wird. Harte Armlehnen, die jeden einzelnen Sitzplatz auf einem Sofa fein säuberlich vom anderen trennen, widersprechen der immanenten Couchlogik. Ein Sofa ist ein Sofa, ist ein Sofa und kein Stuhl.
Und die Bank? Wo hat die Bank in diesem komplexen System ihren Ort? Für privat ist sie zu hart, für einen Stuhl zu wenig individuell. Andererseits, auch wenn es teilweise gepolsterte Bänke gibt, lässt allein schon ihre Sitzhöhe keinen Zweifel daran, dass sie sich vorrangig an der Ordnung der Stühle orientiert. Andererseits, auf einer Bank sitzt man nicht allein. Und wenn's eng wird, sitzt man wie ein Wurstradl eingezwängt zwischen anderen Wurstradeln. Stuhlartig elitäre Berührungsängste haben auf der Bank keinen Platz. Für Hierarchien ist sie zu flach, für soziale Kontakte hingegen ideal. Auf der Bierbank thront die Gemeinschaft der Zecher, auf der Kirchenbank die Gemeinschaft der Gläubigen.
In beiden Fällen weiß die Härte der Bank, sofaähnliche Vertraulichkeiten zu unterbinden. Der menschenscheue Märchenkönig hätte sich wohl kaum je auf eine Sofanähe eingelassen. An einer Kirchenbankgemeinschaft hingegen nahm er immer wieder gerne teil. Zuverlässigen Quellen zufolge saß er wiederholt inkognito zwischen Bürgern und Bauern auf diversen Kirchenbänken, zuletzt Ostern 1886 in Pinzwang.
Frage: Hätte sich der König auch auf eine Küchenbank gewagt? Wohl kaum. Bier und Kirchenbänke möblieren den öffentlichen Raum, nicht so die Küchenbank. Wie der Name schon verrät, kommt sie meist dort zum Einsatz, wo es im Haus am wärmsten und heimeligsten ist, in der Küche. In den Zeiten vor der Kochnische und der Mikrowelle bewohnte die Familie vielleicht am Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr das Wohnzimmer, ansonsten jedoch vor allem die Küche. In der Küche spielte die Musik, in der Küche traf man sich alltäglich zum wichtigsten innerfamiliären Ritual, dem gemeinschaftlichen Essen, in der Küche besprach man alle häuslichen Angelegenheiten, in der Küche freute man sich, in der Küche stritt man sich, in der Küche wusch man schmutzige Wäsche. Im Wohnzimmer empfing man den Herrn Pfarrer oder den Herrn Bürgermeister, in der Küche Verwandte und Vertraute. Und man saß dabei auf der meist zwei Seiten des Tisches eckförmig einfassenden Küchenbank.
Einsilbige Reime auf Küchenbank. Zank, Trank. Dank, Tank. Schrank, krank. Schlank, blank. Stank.
Mit anderen Worten, kaum ein Möbelstück ist so durchsetzt, so durchwachsen von Kommunikation wie die Küchenbank, die Eckbank. Wie ein schönes bayerisches, roh geräuchertes Wammerl lagert das Fett des Lebens, die Kommunikation in dicken Schichten in ihm. Wie Fett der Geschmacksträger von Fleisch ist, sind Küchenbänke der Geschmacksträger von Familie und familiärer Information. Kaum ein Möbelstück dürfte in vorwohnzimmerlichen, sprich vorbürgerlichen, sprich bäuerlichen Zeiten mehr Klatsch und Tratsch in sich aufgenommen und abgelagert haben als die bayerische Küchenbank. Könnte man die bayerische Küchen- bzw. Eckbank wie einen geräucherten Schweinebauch in Scheiben aufschneiden, man fände in ihr wohl die umfassendste Familienchronik der Welt.
Zweisilbige Reime auf Küchenbank. Undank. Gestank. Sandbank. Spielbank. Werkbank. Schlachtbank. Blutbank. Streckbank. Seekrank.
Kein Wunder insofern, dass sich viele Bayern bis heute auf ihren Kücheneckbänken so gnadenlos heimisch fühlen. Auch wenn sich in ihren Wohnzimmern die servilsten Luxus-Couch-Garnituren räkeln, sitzen sie doch vorzugsweise auf der Küchenbank. Nirgendwo ist man mehr zu Hause als auf der Küchenbank. Nirgendwo kann man sich am Ende eines stressigen Arbeitstages schneller wiederfinden als auf der Küchenbank. Nirgendwo schmecken das Bier frischer und die Schweinsbratenkruste röscher. Merke, nicht nur die Augen, auch der Hosenboden isst bei der Nahrungsaufnahme mit.
Dies weiß natürlich auch die Gastronomie und lockt all diejenigen, die ihre alten Eckbänke längst schon entsorgt und durch mit Polyether-Kaltschaum gefütterte Stühle ersetzt haben, in ihre nostalgischen Zirbelstuben. Und da sitzen sie dann in trauter Nostalgiegemeinsamkeit und genießen ihre bayerischen Mikrowellenschmankerl.
dreisilbige Reime auf Küchenbank, Zeugenbank, Sonnenbank, Nebelbank, Einbauschrank, Fensterbank, Medizinschrank, Tiefkühlschrank, Aktenschrank, Datenbank, geisteskrank.
Will man die spezifische Stellung der Küchenbank im bayerischen Gemütshaushalt weniger gastronomisch verklären als innenarchitektonisch erklären, so muss man der Ecke in vielen Küchenbänken ein besonderes Augenmerk zukommen lassen. Mit ihrem 90-Grad-Winkel deutet sie das primitive Urbild eines Refugiums, einer Rückzugsnische, eines Schutzraumes an. Wie eine Mutter streckt sie ihre Arme dem auf sie Zukommenden entgegen. Wie eine Mutter wiegt sie den auf ihr Sitzenden in ihren Armen. Sie ist die Pietà unter den Sitzmöbeln, die bis in den Tod hinein treue Mutter. Wem, wenn nicht ihr, möchte man seine Gefühle, seine Gedanken, seine Erkenntnisse und Geständnisse anvertrauen? Wohin, wenn nicht in die meist dahinterliegende Wandnische, hängt man den Gekreuzigten? Aus welcher Perspektive, wenn nicht aus der ihren, möchte man auf die große, weite Welt jenseits des Küchentisches blicken?
Das Wohnhaus Papst Benedikt des 16. in Pentling dient heute als biografisches Museum. Die Küche im Erdgeschoss ist mit einer Eckbank und resopal beschichteten Möbeln der frühen 1970er Jahre eingerichtet. Manches ist rekonstruiert.
Es gibt Menschen, die halten eckbankförmige Küchenbänke für unheilbar spießig. Keine Frage, das ist ihr Recht. Und das sind sie wohl auch. Andererseits, selbst IKEA kommt bis heute nicht an ihnen vorbei. Eckbankförmige Küchenbänke sind gnadenlos beliebt. Vielleicht, weil man sie im Härtefall auch mit einem Plastic Chair von Charles Eames kombinieren kann. Die Küchenbank, daran besteht kein Zweifel, wird auch das Stuhlzeitalter überleben.
Vierte Bank, die Parkbank.
Sowohl in Zelten als auch in Kirchen und Küchen bildet sich schnell und gerne Mief. Dagegen hilft am besten Frischluft. Zählt man Frischluft und Bank zusammen, so ergibt das Parkbank. Man darf davon ausgehen, dass die Welt vor Erfindung der Parkbank eine andere, weniger angenehme, weniger sonnige gewesen war. Denn wo kann man in urbanen Gefilden angenehmer sitzen und ein Päuschen einlegen als auf einer sonnigen Parkbank?
Ob die Parkbank in Bayern erfunden wurde, darf bezweifelt werden. Wahrscheinlich wurde sie überhaupt nie erfunden, sondern war irgendwann einmal plötzlich da. Trotzdem darf Bayern für sich eine privilegierte Beziehung zur Parkbank reklamieren, besitzt das Land doch eine Landschaft, in der jede Parkbank der Welt gerne stünde. Auch und vor allem in der Stadt. Der Münchner Englische Garten ist nicht nur eine der größten, sondern auch eine der schönsten Parkanlagen der Welt. Vor allem natürlich im Sommer. Entsprechend überbevölkert mit Parkbänken ist das Areal. Die meisten von ihnen sind mit kleinen Messingschildern versehen, auf denen kindische Botschaften stehen wie
reserviert für immer
oder
für Klausi Mausi
oder
für Toni.
Den Parkbänken macht das nichts aus. Sie sind hart im Sitzen, aber auch hart im Nehmen. Sie wissen, dass Menschen furchtbar anhänglich sein können. In München sind bei schönem Wetter fast alle Parkbänke durch die Bank belegt. Dies liegt erstens daran, dass München zwei riesige Universitäten und damit sehr viele junge Leute hat. Zweitens sehr viele Altersheime und Seniorenresidenzen und damit sehr viele alte Menschen. Und drittens teure Straßencafés, in denen der Cappuccino Prosecco-Preise kostet. Wer nicht das nötige Kleingeld hat, um sich dort ein Sitzrecht zu erkaufen, weicht mit einem Pappbecher auf die kostenlose Alternative aus, sofern ein Platz frei ist.
Da eine Hitze von 33 Grad herrschte, war der Boulevard Bourdon vollkommen menschenleer. Zwei Männer erschienen. Als sie bis zur Mitte des Boulevard gekommen waren, setzten sie sich in derselben Minute auf dieselbe Bank. Um sich die Stirn zu wischen, nahmen sie ihre Kopfbedeckungen ab und legten sie beide neben sich. Der eine Mann bemerkte, dass im Hut seines Nachbarn Bouvard geschrieben stand, während dieser mühelos in der Mütze seines Nachbarn das Wort Pécuchet lesen konnte.
Mit diesen Worten beginnt der Roman Bouvard und Pécuchet von Gustave Flaubert, in dem zwei mittelalte Hohlköpfe auf einer Parkbank ins Gespräch kommen, um sich anschließend 25 Jahre lang über alle möglichen Wissenschaften, die Landwirtschaft, die Schnapsbrennerei, die Chemie, die Medizin, die Geschichte, die Literatur, die Politik, die Philosophie, die Religion, zu unterhalten und nichts zu kapieren. Bouvard und Pécuchet gehört zu den schwärzesten Wissenschaftssatiren der Literaturgeschichte. Dass sie ausgerechnet auf einer Parkbank ihren Anfang nimmt, ist, wie alles bei Flaubert, Absicht. Nur auf einer Parkbank kann man sich nämlich völlig zufällig begegnen und anschließend die skurrilsten Gemeinsamkeiten in sich und anderen entdecken. Oder, wie es auf einem der kleinen Messingschildchen im englischen Garten heißt,
nur wenn man sich gut auseinandersetzt, kann man gut zusammensitzen.
Der menschliche Zufall hat auf der Parkbank deshalb ein so leichtes und teilweise mirakulöses Spiel, weil die Parkbank das mit Abstand offenste und öffentlichste Möbelstück überhaupt ist. Parkbänke stehen überall. Im Gegensatz zu Bierbänken, Kirchenbänken oder Küchenbänken verlangen Parkbänke keinen besonderen Kontext. Auch wenn sie nominell Parkbänke heißen und insofern gerne in einer parkartigen Szenerie stünden, können sie durchaus auch in einer Fußgängerzone oder am Rande eines Grünstreifens vor einem Finanzamt oder einer Tankstelle stehen.
Auch ihre formelle Gestaltung unterliegt keinen apodiktischen Vorgaben. Sicherlich, es gibt Parkbänke, die auf den ersten Blick sogleich an klassische Parkbänke erinnern. Aber das kann auch zu allergischen Reaktionen führen. Manche Parkbänke kommen mit ihren Schlangen, Schwänen und Knüppelwangen so übertrieben parkbankartig daher, dass man fast zurückschreckt, sich ihnen anzuvertrauen. Andere wiederum aktivieren aufgrund ihrer präzisen lasergeschnittenen Flachstahlkonstruktion kombiniert mit stabilem Drahtgitter der Stärke 5 oder 6 so viel Anziehungskraft, dass man nicht anders kann, als sich mit der ganzen Wucht seiner Körperlichkeit auf sie fallen zu lassen.
Und hat man das getan, so müsste man anschließend auf einer Bierbank saufen, auf einer Kirchenbank beten, auf einer Küchenbank tratschen. Auf einer Parkbank hingegen muss man nichts von alledem tun. Auf der Parkbank herrscht Freiheit. Die Würde des auf einer bayerischen Parkbank Sitzenden ist unantastbar. Er kann dösen, er kann über sich, das Leben und den Sinn von beidem nachdenken, er kann sich sonnen, er kann lesen, er kann eine Zigarette rauchen, ein Leberwurstbrot essen, ein Dosenbier öffnen, ein zweites Dosenbier öffnen, ein drittes Dosenbier öffnen. Er kann sich aber auch, sofern beispielsweise in alpinem Terrain unterwegs, an der Erhabenheit der Natur berauschen.
Forrest Gump wiederum, einer der berühmtesten Narren der Filmgeschichte, erzählte auf einer Parkbank in Savannah sitzend zufällig vorbeikommenden Personen sein Leben. Erzählte von seiner alleinerziehenden Mutter, seinem in Vietnam gefallenen Freund Bubba, seiner großen Liebe Jenny, die an AIDS starb. Lena Christ, die Rumpelhanni der bayerischen Literatur, schrieb auf einer Parkbank vor der Neuen Pinakothek in München sitzend ihre Biografie »Bekenntnisse einer Überflüssigen«. Sicherlich wäre es übertrieben zu behaupten, dass die Parkbank Menschen generell zu autobiografischen Monologen animiert. Dennoch scheint sie auf das menschliche Erinnerungsvermögen einen gewissen Reiz auszuüben. Die aus ihrem Leben erzählende Oma, der seine Lebenserfahrungen großzügig austeilende Rentner, gehören zum narrativen Standardpersonal auf Parkbänken. Wessen rhetorische Fähigkeiten minimalistisch angelegt sind, greift mitunter auch zum Taschenmesser oder zur Farbsprühdose.
Ein weiteres Interaktionsritual, dem kein anderes Sitzgerät mehr Entfaltungsmöglichkeiten einzuräumen vermag als die Parkbank, ist das Flirten, bayerisch Anbandeln genannt. Zwar können in dieser Disziplin auch Bierbänke und sogar Kirchenbänke teilweise mitlallen bzw. mitflüstern, dennoch offeriert die Parkbank das wohl größte Spektrum an praktischen Möglichkeiten zur amorösen Kontaktaufnahme. Man befindet sich auf gleicher Unterleibs- und Augenhöhe und hat im Laufe des Prozesses jederzeit die Möglichkeit der horizontalen Annäherung bzw. Distanzwahrung. Selbst elektronische Datingportale haben gegen diese Echtzeit- und Echtraum-Performance wenig Chancen.
Darüber hinaus entkrampft die Parkbank die Situation auf strategisch geschickte Weise. Dadurch, dass sich die miteinander Kommunizierenden nicht gegenüber sitzen, sondern sich einander zuneigen müssen, verhindert die Parkbank von Beginn an jede allzu konfrontative Herangehensweise. Niemand muss auf Teufel komm raus angreifen, niemand muss auf Teufel komm raus abwehren. Nirgendwo kann man die Dinge insofern länger im Schweben halten als auf dem amorösen Schwebebalken der Parkbank. Nirgendwo kann man sich im Bedarfsfall der Situation schneller entziehen, nirgendwo einander freilich auch stimmungsvoller in die Arme fallen als auf der Parkbank. Schnelle Abschiede sowie erste Küsse auf Parkbänken gehörten über Generationen hinweg zu den Initiationserlebnissen der Adoleszenz.
Am Freitagnachmittag meldete ein Passant der Polizei Memmingen, dass am Hallhof zwei Personen augenscheinlich Geschlechtsverkehr auf einer Parkbank haben. Zwei sofort entsandte Streifenbesatzungen trafen das Pärchen noch vor Ort an. Die Liebenden waren alkoholisiert. Neben einer Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses muss das Pärchen deshalb auch noch, nach der Stadtverordnung, mit einer Anzeige wegen Alkoholkonsums rechnen.
Dass von der Parkbank kreative Energien ausgehen, belegen Legionen von Zeitungsberichten, die von körperlichen Interaktionen berichten, die die Schwelle eines ersten Kusses bereits weit hinter sich gelassen haben. Wie vielen Bayern auf diese Weise das Leben geschenkt wurde, ist unbekannt. Angesichts der zahlreichen, sich an extrem romantischen Örtlichkeiten befindenden Sitz- und Kontaktmöbel sowie der bayerischen Trinkgewohnheiten muss bei aller Vorsicht von einer exorbitanten Zahl ausgegangen werden. Der Open-Air-Konkubitus, so behaupten Anhänger dieser Sportart beharrlich, verhindere Stubenhockerei und Sesselfurzerei. Und überhaupt, echte Bankskandale finden heute längst nicht mehr nackt oder halbnackt auf Parkbänken, sondern beim Dividendenstripping in Geldbanken statt.
Auf der anderen Seite wäre es übertrieben, die Parkbank einzig als Lustort zu feiern. Sie kann auch ein verdammt leerer Ort sein. Vor allem nachts, wenn die Außentemperaturen keinen amorösen Aktivitäten mehr Vorschub leisten und der Schnee leise rieselt. Dann sitzt die bayerische Bevölkerung, wenn nicht in ihren Stühlen, Sesseln oder Sofas, auf überdachten Bänken, sei es in Zelten, Kirchen oder Küchen. Und draußen zählen die leeren Parkbänke die Schneeflocken. Auf manchen dieser Parkbänke freilich liegen noch immer Menschen, die auch einmal Kinder waren und vielleicht sogar in warmen Betten gezeugt wurden. Seltsame Verwerfungen des Schicksals haben sie zu seltsamen nächtlichen Parkbankschläfern werden lassen. Seltsame Verwerfungen der Nichtbeachtung haben sie zu Opfern der Parkbank werden lassen. Es gibt in Bayern keine amtliche Statistik darüber, wie viele Menschen keine Wohnung besitzen. Der Druck auf Obdachloseneinrichtungen indes lässt vermuten, dass die Zahl seit Beginn des Jahrtausends kontinuierlich stieg. Auf der Warteliste für eine Sozialwohnung standen 2016 rund 35.000 Menschen.
Bleibt
die fünfte Bank, die Unterwasserbank.
Sehr viel passiert in Allmannshausen nicht. Das Dorf liegt ein paar Kilometer südlich von Leoni am Ostufer des Starnberger Sees. Und doch ist zumindest sein Name in einschlägigen Kreisen bekannt. Die Allmannshauser Wand gehört zu den gefährlichsten Steilwänden Bayerns. In den letzten 19 Jahren kamen dort 19 Menschen ums Leben. Sie stürzten freilich nicht ab, sie gingen unter. Die Allmannshauser Wand ist eine Steilwand im Starnberger See, die ein paar Meter vom Ufer entfernt fast senkrecht in eine Tiefe von knapp 128 Metern abfällt. Auch wenn die Todeswand sicherlich nicht mit den Reizen des Barrier Reef konkurrieren kann, kommen alljährlich Tausende von Tauchern hierher, angezogen vom zweifelhaften Genius Loki.
Warum so vielen Tauchern die Wand schon zur Todesfalle wurde, ist objektiv nicht erklärbar. Eine etwas andere Erklärung freilich gibt es. Eine Erklärung, die man sich in den Dörfern der Umgebung hinter vorgehaltener Hand und in der Geisterstunde erzählt. Fakt ist, am oberen Rand der Wand in rund 13 Metern Tiefe steht eine ziemlich hässliche, fest verankerte Hypobank. Hypo vom altgriechischen unter, unter Wasser. Nichts Besonderes. Ein Zweisitzer mit abgerundeten Rücken und Seitenlehnen. Exemplare dieser Art bekommt man in jedem Baumarkt.
Und doch hat es diese eine Hypobank in sich. Der Sage nach wohnt nämlich am Grunde der Allmannshauser Wand der Geist des in unmittelbarer Nähe ertrunkenen Märchenkönigs. Manchmal, wenn es ihm dort unten zu dunkel oder zu langweilig oder beides wird, kommt er für ein paar Stunden hoch, setzt sich auf besagte Unterwasserbank und grübelt mehr oder minder reglos vor sich hin.
Dass sich die Taucher, die ihn dort sehen, zu Tode erschrecken, kann man verstehen.
Andererseits, kann man dem bayerischen König verbieten, in seinem See auf einer Bank zu sitzen?
Zumal schon Pascal sagte, dass die Ursache allen Unheils allein darin liege, dass der Mensch nicht ruhig sitzen bleiben könne.
Nein, der König muss sitzen bleiben.
Und für alle anderen gilt der kategorische Imperativ der Bank:
Dazusetzen.
Bankgeschäfte, wo Bayern ausrastet. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Rahel Comtesse, Werner Hertel und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Roland Böhm, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Dokumentation und Feature des Bayerischen Rundfunks 2017.